Hinten neben dem Ausgang steht rechts ein Ständer. Dort ist die aktuelle Ausgabe unserer Verbandszeitschrift. Dieser Ständer ist nicht immer da. Der wandert so von Gemeinde zu Gemeinde. Und wer unsere Zeitschrift Christus im Brennpunkt noch nicht abonniert hat, darf sich gerne ein Exemplar mitnehmen. Es geht im aktuellen Monat um das Thema Gebet. Überschrift Audienz beim Höchsten. Wir haben die Einladung und auch den Auftrag, die Nähe dieses Gottes zu suchen, der sich uns in Jesus, seinem Sohn, zugewandt hat. Und wenn ich mir anschaue, wie die gesellschaftliche Entwicklung gerade verläuft, man kann das veranschaulichen anhand von Zahlen, die Austrittszahlen aus den Landeskirchen. Die Freikirchen sind etwa stabil, aber auf sehr niedrigem Niveau. Und die Anzahl der Konfessionslosen, die steigt stetig an. Hier geht eine Lawine im Zeitlupentempo über das Land nieder. Und wenn das so weitergeht, ohne ins Detail zu gehen, das kommt nicht gut. Und ein Punkt, wo wir ansetzen müssen, ist das Gebet. Es geht nicht alleine durch Gebet, dass sich das ändert, aber das ist ein zentraler Punkt. Und ich sage es mal etwas salopp, meine es aber nicht so. Was Gebet angeht, müssen viele Kirchen, Freikirchen und einzelne Christen noch eine Schippe drauflegen. Und zwar nicht nur, oh ja, ich sollte wieder mal, sondern hier muss sich etwas verändern. Sonst kommt das nicht gut. Lasst euch inspirieren von diesem Heft mit verschiedenen Beiträgen zum Gebet. Das Heft ist gratis und auch wenn man es abonniert, es ist grundsätzlich gratis. Wir sind aber froh für Spenden, damit wir die Unkosten decken können. Die mich etwas besser kennen, wissen, ich sehe gerne gute Spielfilme. Es ist nicht immer leicht, die zu identifizieren. Manchmal merkt man es schon nach wenigen Minuten. Und interessanterweise kommt in mehreren Filmen, wird eine Person sehr pointiert gefragt, wer bist du? Und interessanterweise ist es fast immer der gleiche Kontext. Da ist ein Mann, in der Regel ein Mann, der sich durch außerordentliche Fähigkeiten auszeichnet. Es sind außerordentliche Fähigkeiten des Kämpfens. Warum? Weil er eine entsprechende Spezialausbildung durchlaufen hat, um nicht nur zu kämpfen, sondern auch Menschen umzubringen. Und immer in so einem Verlauf, im Verlauf eines Kampfes, wo der andere merkt, hey, der ist gut, der ist wirklich gut. Ich dachte, ich wäre gut, aber der ist besser. Wer bist du? Und in einem Film mit Denzel Washington sagt er nachher, fragt ihn wieder einer, wer bist du? Und er sagt, komisch, das werde ich in letzter Zeit andauernd gefragt. Aber vielleicht ist dir das auch schon im täglichen Leben passiert. Du denkst, du kennst jemanden, einen Nachbarn oder einen Arbeitskollegen, Arbeitskollegin, jemand aus dem Verein und plötzlich erfährst du etwas über diese Person, wo du dachtest, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das überrascht mich jetzt, wo je nachdem auch in irgendeiner Form die Frage auftaucht, wer bist du? Ich kenne einen Mann, der ist ein paar Jahre jünger als ich und ich dachte, ich kenne den. Der sagt, das ist ein guter ITler. Plötzlich zeigt er uns auf dem Handy so ein paar Filmchen und dann merke ich, oh, das ist einer der besten Billardspieler des Landes. Der geht da rund um den Tisch und versenkt einen Ball nach dem anderen, egal in welcher Konstellation, als wäre es das Einfachste von der Welt. Hätte ich so nicht gedacht. Oder wer Zeitung liest, hat mitbekommen, kürzlich hat die Schweiz ein Freihandelsabkommen mit Indien abgeschlossen. Und in diesem ganzen Prozess bis zum Abschluss gibt es einen Schweizer Parlamentarier, der im Hintergrund eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Und das war der einzige Parlamentarier, der bei der Unterzeichnung in Indien dabei war. Das ist ein EVP-Politiker, Nick Gucker, der hat indische Abstammung und hat sich scheinbar dort an verschiedenen Stellen eingebracht und sein Engagement wurde auch explizit gelobt. Nick Gucker, EVP, könnte man denken, ja, ist irgend so ein Hinterbänkler. Und plötzlich steht er im Rampenlicht. Wer ist das? Aber vielleicht bist du auch schon mal als Christ durch verschiedene Umstände deines Lebens an einen Punkt gekommen, wo du, wie soll man sagen, im Umgang mit Gott verunsichert oder sogar irritiert warst. Vielleicht ist etwas gewaltig Schönes bei dir passiert, dass du fast wie erschrocken bist über das Eingreifen Gottes und du fragst dich, hey Gott, wer bist du, dass du so etwas kannst? aber vielleicht ist doch etwas eher Gegenteiliges passiert. Du hast etwas ganz Schwieriges erlebt. Du bittest Gott um sein Eingreifen, du bittest Gott um seine Hilfe, aber irgendwie scheint nichts zu passieren. Und sagt, hey Gott, da stehen so viele Verheißungen. Das heißt, du bist ein Gott der Liebe. Wo bist du? Wer bist du? Ich komme nicht mehr draus. Und dazu lese ich euch eine bekannte Geschichte aus Markus Kapitel 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns zum anderen Ufer hinüberfahren. So schickten sie die Menschenmenge nach Hause und nahmen Jesus mit in ihr Boot. Es waren auch noch andere Boote dabei. Da erhob sich ein gewaltiger Wirbelwind. Die Wellen schlugen gegen das Boot, sodass es unterzugehen drohte. Jesus hatte sich im Heck des Bootes auf einem Kissen zum Schlafen niedergelegt. Da weckten ihn seine Schüler auf und sagten, Lehrer, ist es dir ganz gleichgültig, dass wir untergehen? Da stand er auf und wies den Wind in seine Schranken und zum See sagte er, sei still. Der Wind legte sich und eine große Stille breitete sich aus. Dann sagte Jesus zu seinen Schülern, wie ängstlich ihr doch seid. Habt ihr immer noch kein Vertrauen? Doch sie fürchteten sich nur noch mehr und sagten zueinander, wer ist nur dieser Mensch? Selbst der Wind und der See tun, was er befiehlt. Die Stillung des Sturmes, ich gehe mal davon aus, das ist eine der Geschichten, über die hast du schon, wenn du schon länger Christ bist, wahrscheinlich mit am meisten Predigten gehört. Ist eine sehr beliebte Geschichte und trotzdem ein paar Erläuterungen zu dem, was da passiert ist. Der See Genezareth im Norden von Israel, rund 100 Meter unter dem Meeresspiegel, umgeben von Hügeln und Bergen. Und das heißt, dort unten wurde es im Verlauf des Tages nicht nur warm, dort wurde es heiß. Rings um Berge und oben, ein paar hundert Meter weiter oben, ist die Luft kühler und dann konnte es passieren durch verschiedene meteorologische Umstände, dass nicht nur der Wind langsam herunterkommt, sondern dass es zu rasanten Fallwinden kam, die unten in dem Talkessel auf dem See sich zu einem Sturm entwickelten, das Wasser aufpeitschten, dass große Wellen entstanden und dass es für die, die mit dem Boot auf dem See waren, wirklich gefährlich, lebensgefährlich werden konnte. Das konnte immer und immer wieder passieren. Ein Ausleger sagt, die Fischer damals, wenn die auf dem See waren zum Fischen, die haben nicht miteinander gesprochen, sondern immer gelauscht, wo könnte wieder so ein Fallwind entstehen, dass wir plötzlich in Gefahr sind. Und das passiert auch hier. Ein Sturm entwickelt sich. Die Wellen klatschen gegen das Boot, das Wasser spritzt in das Boot hinein, es sammelt sich, das Boot schaukelt hin und her. Wir wissen von 4 der 12 Jünger, sie waren Fischer. Und ob die jetzt in der Situation noch cool geblieben sind, das steht hier nicht. Aber mehrheitlich hat sich Angst und Panik ausgebreitet. Die nackte Angst ums Leben, ums Überleben. Sie spüren, jetzt haben wir es nicht mehr im Griff. Und Jesus schläft. Es heißt, er liegt auf einem Kissen, also nicht so ein Kopfkissen, wie wir das haben. Das war vielleicht eher so ein Lederkissen, auf dem sonst der Steuermann saß. Und wenn man sich fragt, wie kann Jesus in solch einer Situation schlafen, das ist in der Tat verwunderlich. Aber eine der am ehesten noch plausiblen Erklärungen ist, Jesus, wir lesen das verschiedentlich, hat so viel getan, er war so aktiv und so beschäftigt, dass sie je nachdem nicht mal zum Essen kamen und dass auch die Nächte kurz waren. Also Jesus war an dieser Stelle schlicht übermüdet. Und jetzt wecken sie ihn auf und sagen, hey, Jesus, Lehrer, Rabbi, ist es dir egal, dass wir hier untergehen? Das ist eigentlich nur eine Frage. Aber unter der Frage ist doch ein Vorwurf. Ist es dir egal, dass wir hier absaufen? Und Jesus steht auf und merkt, oh, nicht nur stürmisch, sondern die haben Angst. Sagt er, Leute, dann machen wir doch aus aktuellem Anlass mal einen Workshop zu Angst und Vertrauen. Habt ihr einen Flipchart dabei? Nein, Jesus steht auf und das Erste, was er tut, ist, er gebietet dem Wind und den Wellen und es wird ruhig. Und dann wendet er sich an seine Jünger und sagt, hey, wieso seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch kein Vertrauen? Vordergründig nur eine Frage. Aber dahinter schwingt doch ein Vorwurf mit. Habt ihr immer noch kein Vertrauen? Und die Jünger sind baff. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie hatten schon viel mit Jesus erlebt, aber so etwas noch nicht. Dass Jesus Gewalt hat über die Kräfte, die auch die zerstörerischen Kräfte der Natur. Das war neu und das hat in ihnen die Frage ausgelöst, hey, wer bist du, Jesus? Und sie haben diese Frage nicht ihm direkt gestellt, dafür hatten sie viel zu viel Respekt in dem Moment und es ist auch von Angst die Rede. Jesus hat ihnen wie auch Angst gemacht und sie reden zueinander, hey, wer ist das? Wer ist das? Sie hatten schon viel mit Jesus erlebt, sie haben erlebt, dass viele Leute zusammenkommen, Massen von Menschen hören Jesus stundenlang zu, das hatten sie alles schon erlebt und wir Menschen können uns auch an alles gewöhnen. Und sie hatten erlebt, dass Jesus schon mehrfach, unzählige Male Menschen geheilt hat, wo menschlich gesehen keine Chance bestand. Auch daran kann man sich gewöhnen. Sie hatten miterlebt, dass Jesus Menschen, die von irgendwelchen finsteren Mächten geplagt und gebunden waren, dass Jesus sie befreit hat. Man kann sich als Christ auch an alles gewöhnen. Aber hier passiert etwas, das war neu. Und das hat sie überrascht, das hat sie geschockt und hat ihnen eine ganz neue Seite an Jesus gezeigt, die sie noch nicht kannten. Wir Menschen können uns an alles gewöhnen. Ich weiß noch, es ist viele Jahre, Jahrzehnte her an der Universität Basel, es war eine Gastvorlesung. Ein Schweizer Professor, der eigentlich in England einen Lehrstuhl hatte, kam für ein Semester nach Basel. Er war bekannt und der Hörsaal war etwas größer als sonst und relativ gut besetzt. Ich weiß nicht mehr, worum es in der ersten Vorlesungsstunde ging. Eins weiß ich noch, das habe ich nicht vergessen. Am Ende dieser ersten Vorlesungsstunde fängt er an, den Anfang von Psalm 103 zu zitieren. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und plus minus mit dem Gong zitiert er diese Verse und plötzlich laufen dem Mann die Tränen runter, während er diesen Bibeltext zitiert. Ich kann euch sagen, Totenstille im Saal. Der Gong erklang, die Leute sind raus, bewegt und betroffen. Das hatten sie noch nicht erlebt. Das mit den Tränen ist noch ab und zu passiert, aber irgendwann hat es uns nicht mehr so berührt. Wir hatten uns dran gewöhnt. Es war nichts Spezielles mehr. Und das mit dem Gewöhnen ist so eine Sache, sehr menschlich, aber es hat auch seine Kehrseite. Der Chef, der CEO eines großen Schweizer Unternehmens, eines erfolgreichen Unternehmens, das in den letzten 20 Jahren gewaltig gewachsen ist, sagt, wenn er merkt, dass seine Mitarbeiter sich an den Erfolg gewöhnen, es läuft ja gut, also dann passiert halbbewusst oder unbewusst etwas irgendwie, man kommt so in einen gewohnten Trott, man gibt nicht mehr das Beste, man entwickelt nicht mehr so viele gute Ideen und die Leute werden etwas lasch. Und er sagt, wenn er merkt, dass seine Mitarbeiter sich an den Erfolg gewöhnt haben, sagt er als Chef, dann muss ich eine Bombe platzen lassen und dann sind alle wieder wach und geben Gas. Sind wir dir egal? Das ist eine spannende Frage der Jünger an Jesus. Ist es dir egal, dass wir hier untergehen? Und an der Stelle würde ich gerne etwas tiefer graben. Diese Frage kommt von den Menschen, auch von Christen, in der Regel dann, wenn es ihnen nicht gut geht. Wenn es schwierig ist, wenn sie Angst haben, große Not, Schmerzen, Krankheit, Konflikte, Ausweglosigkeit, dann kommt die Frage an Gott, sind wir dir egal, bin ich dir egal oder interessierst du dich überhaupt noch für mich? Es ist eigentlich eine Frage, aber da schwingt doch ein Vorwurf mit. Drehen wir die Medaille mal um. Wenn es uns Menschen gut geht, und das trifft auch für die Christen zu, wenn es uns Menschen gut geht und speziell eine geraume Zeit gut geht, dann ist die Beziehung zu Gott nicht mehr so intensiv. Und dann könnte Gott uns fragen, bin ich euch egal? Fragt noch jemand nach mir oder kommt ihr nur, wenn ihr etwas braucht? Eigentlich nur eine Frage, aber da schwingt doch ein Vorwurf mit. Bei der Frage an Gott, sind wir dir egal? Natürlich nicht. Es gibt einen Begriff im Alten Testament, der zieht sich durch bis ins Neue. Das ist der Begriff Bund. Und ein Bund, ein Bündnis ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Wenn ich ein Auto kaufe, dann wird auch ein Kaufvertrag erstellt. Da steht dann drin, was ist es für ein Auto, was hat es für ein Zubehör und irgendwo steht der Preis. Und wenn ich den Kaufvertrag unterschreibe, wenn ich dem Verkäufer das Geld gebe, bekomme ich den Schlüssel, die Fahrzeugpapiere, dann gehört es mir. Und dann kann es sein, dass ich den Verkäufer nie wieder sehe, dass ich nie wieder etwas mit ihm zu tun habe. Aber ein Bund ist ein Vertrag, wo sich zwei Parteien aneinander binden. Heute, morgen, bis in die nicht absehbare Zukunft. Man schließt einen Vertrag, man bindet sich aneinander und in solch einem Vertrag stehen für beide Seiten Rechte und Pflichten. Das ist ein zentraler Begriff im Alten Testament, aber wie gesagt, der zieht sich auch ins Neue Testament hinein. Bei solch einem Bündnis, also zum Beispiel die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Verschiedene Staaten binden sich aneinander, Regeln, Rechte und Pflichten. Und das beinhaltet, wenn zum Beispiel Polen oder eines der baltischen Länder von Russland angegriffen würde, dann haben sich alle anderen NATO-Länder verpflichtet, ihnen zu helfen, Soldaten zu schicken, Waffen zu schicken. Das bedeutet aber auch, dass ein Land wie Deutschland, England, Italien, wenn Polen oder eins der baltischen Länder angegriffen wird, dann haben sie sich verpflichtet, Soldaten und Waffen zu schicken, auch wenn sie selbst nicht bedroht sind. Das ist das Bündnis, Rechte und Pflichten. Ein spezielles Bündnis ist die Ehe. Mann und Frau binden sich aneinander exklusiv, von Gott her gesehen, bis an das Ende des Lebens, mit Rechten und Pflichten. Bei Bündnissen muss man unterscheiden, Bündnisse zwischen zwei Parteien, die gleichberechtigt sind und die sich auf Augenhöhe begegnen und die frei etwas aushandeln und nur wenn beide einverstanden sind, dann sagt man, okay, und jetzt setzen wir einen Vertrag auf und wir unterschreiben das und verpflichten uns. Aber dann gibt es noch die andere Situation, dass zwei ungleiche Bündnispartner einander begegnen und sich aneinander binden. Das konnte damals im Alten Testament der Fall sein, wenn ein starker König ein kleineres, schwächeres Königreich überfallen hat, es besiegt hat und dann stand der unterlegene König vor ihm. Und dann sagte der starke König, pass auf, ich will dein Reich nicht auslöschen. Du musst jetzt nicht sterben, sondern ich möchte mich mit dir als König, als unterlegener König verbinden mit einem Bündnis. Das ist ein Bündnisvertrag mit einem starken Gefälle. Man begegnet sich nicht auf Augenhöhe. Und der starke König, der Gewinner, sagt, pass auf, ich verbünde mich mit dir und das sind die Bedingungen. Erstens, du musst jedes Jahr so und so viel Steuern und Abgaben abliefern. Zweitens, wenn ich mit meinen Soldaten gegen irgendein anderes Königreich in den Krieg ziehe, dann musst du mir so und so viele Soldaten schicken, die mir helfen. Im Gegenzug, wenn du angegriffen wirst, komme ich mit meinen Soldaten und helfe dir. Man bindet sich aneinander. Und dann sagt vielleicht der unterlegenere König, ja, grundsätzlich ja, aber können wir noch mal über die Steuern und Abgaben reden? Das ist viel zu viel, was du da wartest. Und dann sagt der starke König, nein, es gibt keine Verhandlung. Das ist der Wert, den ich festsetze, du kannst nur ja oder nein sagen. Du bist der Schwächere. Und dann sagt der schwache König, und was ist, wenn ich nein sage? Wenn du nein sagst, dann werden dich diese Soldaten gerade jetzt ins Gefängnis oder zur Hinrichtungsstätte begleiten. Entscheide dich jetzt. Keine Verhandlung, nicht mehr drüber schlafen. Entscheide dich jetzt. Willst du oder willst du nicht? Und wenn der schwächere König sagt, ja, okay, unter diesen Umständen sage ich ja, dann sagt der starke König, okay, schön, aber bevor du unterschreibst, bevor du dich verpflichtest, bevor wir uns aneinander binden, eins solltest du wissen. Wenn du heute ja sagst, aber morgen oder in einem Jahr, du oder deine Nachkommen, wenn ihr auf die Idee kommen solltet, aus diesem Bündnis auszusteigen, eure Steuern nicht mehr abzuliefern, eure Soldaten nicht mehr zu schicken, oder du wendest dich an einen anderen König und sagst, hey, pass mal auf, ich habe zwar mit dem da einen Bündnisvertrag, aber das passt mir nicht mehr. Kannst du mir helfen, dass ich da rauskomme? Wenn du auf diese Idee kommen solltest, dann wird dir ganz, ganz Übles widerfahren. Und dazu gab es je nachdem eine spezielle Zeremonie. Man hat Tiere genommen, man hat sie nicht nur geschlachtet, sondern in zwei Teile geteilt. Ich war schon dabei, wenn Tiere geschlachtet wurden. Man versucht das ja bei allem Unschönen doch schonend zu machen. Aber Tiere in zwei Teile zu teilen, das ist jetzt echt brutal. Man hat Tiere getötet, in zwei Teile geteilt und die so hingelegt, dass in der Mitte ein Gang entstand. Und dann hat man dem schwächeren König gesagt, du marschierst jetzt dort durch und schau dir mal an, was man diesen Tieren angetan hat. Und jetzt überleg dir und rechne dir aus, was wird dir passieren, wenn du diesen Bund brichst. Und das war das Zeichen für den schwächeren König. Ihm wurde vor Augen geführt, was der Bruch des Bundes für Konsequenzen für ihn haben wird. Der schwächere König musste hindurchgehen. Und jetzt wird es spannend. Wir lesen in 1. Mose 15. Gott kündigt Abraham an, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Das, was ich bis jetzt beschrieben habe, das nennt man Vasallenverträge. Ein starker König schließt mit einem Schwachen einen Vertrag ab. Und wenn Gott mit Abraham ein Bündnis eingeht, einen Bund, dann ist das auch eine Art Vasallenvertrag. Ein Starker mit einem Schwachen. Und der Unterschied ist so groß, mein Arm ist nicht lang genug, um den Unterschied zu symbolisieren. Der Unterschied ist schier unendlich. Der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, kommt zu einem kleinen Mensch und sagt, ich möchte mich verbinden mit dir und deinen Nachkommen. Deine Nachkommen gebe ich dieses Land, das wird noch eine Weile dauern, ihr werdet noch nach Ägypten müssen, aber dir und deinen Nachkommen, du wirst, auch wenn du und deine Frau alt seid, ihr werdet einen Sohn bekommen, Isaak, euch gebe ich dieses Land. Und dann bekommt Abraham den Auftrag, Tiere zu nehmen, sie zu töten und sie in zwei Teile zu teilen. Ein Teil auf die linke Seite, ein Teil auf die rechte Seite. Und dann heißt es, dass Abraham in einen tiefen Schlaf fiel. Und im Schlaf sieht er diese beiden Tierhälften und den Weg hindurch. Und dann passiert etwas Ungeheuerliches. Es heißt, Abraham sieht, wie ein rauchender Ofen eine brennende Fackel zwischen diesen beiden Hälften hindurchzieht. Eigentlich hätte Abraham durchgehen müssen. Um ihm vor Augen zu führen, welche Konsequenzen das hat, wenn er den Bund bricht. Aber der rauchende Ofen, die brennende Fackel, ist ein Symbol für Gott. Das heißt, Gott zieht hindurch. Und er sagt damit, Abraham, wenn du oder deine Nachkommen, wenn ihr diesen Bund brecht, dann übernehme ich die Konsequenzen für den Bundesbruch. Das ist ungeheuerlich. Wenn du den Bund brichst, dann lädst du Schuld auf dich und ich trage die Konsequenzen dieser Schuld. Gott sagt, ich werde diesen Bund nicht brechen. Auf mich kannst du dich verlassen, deine Nachkommen können sich auf mich verlassen. Aber wenn du oder deine Nachkommen, wenn ihr diesen Bund brecht, dann übernehme ich die Schuld, die Konsequenzen. Ich werde den Preis für eure Schuld bezahlen. Und Mose vollzieht nachher den Bundesschluss am Sinai und kurz bevor er stirbt und er das Volk quasi wie ins gelobte Land entlässt, sagt er, hey Leute, Gott legt euch vor, Gott hat euch gesagt, hat mit euch einen Bund geschlossen und der Bund beinhaltet, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein, euer Gott und der eurer Nachkommen. Und wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich für euch sorgen. Dann werdet ihr dieses Land bekommen und ihr werdet es behalten können. Wenn ihr diesen Weg verlasst, wenn ihr euch lossagt und eigene Wege geht, euch andere Götter sucht, ungehorsam werdet, dann, sagt Gott, werde ich zulassen, dass andere Völker kommen, euch besiegen und euch aus diesem Land wegführen. Und damit sagt Mose zu dem Volk, wenn ihr euch von Gott abwendet, dann müsst ihr die konkreten Konsequenzen eurer Fehlentscheidungen tragen. Die nimmt uns Gott in der Regel nicht ab. Aber Gott sagt auch, und Mose sagt das zum Volk, und wenn ihr dann irgendwo weit weg in einem anderen Land seid, und wenn ihr dann ins Nachdenken kommt, wenn ihr zur Besinnung kommt, und wenn ihr merkt, das war keine gute Idee. Und wenn ihr euch dann von ganzem Herzen, von ganzer Seele umkehrt und zu mir wieder zuwendet, dann verspricht Gott, dann hole ich euch von den Enden der Erde zurück in euer Land. Denn Gott ist treu, er steht zu seinem Bund. Das Volk Israel muss die Konsequenzen seiner Fehlentscheidungen tragen, aber wenn sie sich ihm wieder zuwenden, holt Gott sie wieder zurück. Gott sagt nicht, wenn ihr den Bund brecht, dann ist er auch von meiner Seite hinfällig, schaut selber. Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und spannend ist, als Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl eingesetzt hat. Da feiern sie eigentlich das Passafest mit einer vorgegebenen Liturgie und plötzlich weicht Jesus von dieser Liturgie ab und er bringt ein neues Element hinein. Und er sagt, esst von diesem Brot, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Das haben die Jünger in dem Moment zweifellos nicht verstanden. Sie haben nur gemerkt, das ist anders. Und dann nimmt er den Kelch und sagt, mit diesem Kelch, dieser Kelch symbolisiert mein Blut. Und mit diesem meinem Blut wird der neue Bund besiegelt. Mit euch und mit allen, die durch euch zum Glauben an mich kommen. Jesus besiegelt den neuen Bund mit seinem Blut. Und er hat nicht einfach nur mit einer Nadel da in den Finger gestochen, und seinen Jüngern gesagt, stecht jetzt auch bei euch rein und dann verbinden wir uns und sagen, das ist jetzt unser Bundesschluss. Nein, nur sein Blut ist geflossen, nur seins. Und nicht nur ein Tropfen, sondern es ist so viel Blut geflossen, dass es ihn das Leben gekostet hat. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu allen, die durch sie zum Glauben an ihn kommen und damit auch zu uns, das ist mein Bund mit euch. Ich werde meinen Bund nie brechen. Aber wenn ihr euch von mir lossagt, eigene Wege geht, wenn ihr den Bund brecht, dann werde ich die Konsequenzen für eure Schuld übernehmen. Das ist das Evangelium. Wenn Menschen den Bund mit Gott brechen, ist es unmöglich, das wieder gut zu machen. Unmöglich. Da können nur die schlimmsten Konsequenzen geschehen. Und Jesus sagt, wenn ihr den Bund brecht, ich übernehme die Schuld dafür. Was bleibt ist, dass wir Menschen und auch wir Christen, dass wir die konkreten Konsequenzen für unsere Fehlentscheidungen in aller Regel selber tragen müssen. Das bleibt, da sagt Gott, das war deine Entscheidung und das sind jetzt die Konsequenzen dafür. Aber die Schuld, die nehme ich weg. Denn du hast keine Chance, diese Schuld wegzunehmen. Das ist das Evangelium. Der allmächtige, ewige Gott bietet kleinen, schwachen Menschen ein Bündnis an. Er will sich mit ihnen verbünden für das ganze Leben. Und Jesus sagt bei der Einsetzung des Abendmahls, ich werde von heute an nicht mehr aus diesem Becher trinken, bis ich es wieder tue in der Ewigkeit. Und zwar mit euch zusammen. Und das heißt, dieses Bündnis, dieser Bund zwischen mir und euch und all denen, die durch euch zum Glauben kommen, Christen werden, gilt nicht nur bis zum Ende des Lebens, sondern bis in alle Ewigkeit. Jetzt müssten uns eigentlich allen die Tränen kommen. Das ist der Hammer. Der allmächtige Gott kommt und sagt, ich möchte mich mit dir verbünden. Für Zeit und Ewigkeit. Dass du eigentlich nie Grund hast zu fragen, ist dir eigentlich egal, wer ich bin und wie es mir geht und was in meinem Leben gerade so abläuft. Ich habe vorhin gesagt, wir Menschen können uns an alles gewöhnen. Und in Mitteleuropa haben wir uns über mehrere Jahre und Jahrzehnte daran gewöhnt, dass es gut läuft. Wirtschaftlich, politisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Kalte Krieg, da musste man schon noch so ein bisschen Angst haben und so. Aber dann kam der Fall der Berliner Mauer, der Warschauer Pakt, alles zerfiel und man konnte denken, jetzt haben wir Frieden. Und es ist auch in vielen christlichen Kreisen eine Oberflächlichkeit hat sich eingeschlichen. Man hat sich daran gewöhnt, dass es gut läuft. Und dann hat Gott vor kurzem eine Bombe platzen lassen. Plötzlich legt ein kleines Virus fast die ganze Welt lahm. Bumm. Und plötzlich steht alles Kopf und die Menschen merken, oh, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass es uns immer so gut geht und dass das Leben so wie geölt und geschmiert abläuft. Und dann ist vor 2 Jahren noch eine Bombe geplatzt. Wir dachten, wir hätten Frieden und so weiter und plötzlich fängt ein heißer Krieg an, gar nicht so weit weg von hier. Und im Moment sieht es nicht danach aus, dass der in absehbarer Zeit zu Ende gehen würde. Also hier muss wirklich Gott ein Wunder tun. Hier passiert so viel Unrecht, so viel Gewalt. Hier wird eine Saat des Hasses und des Leides ausgestreut. Und wir haben ja auch bei uns Menschen, die geflüchtet sind vor dem Krieg. Das ist so schlimm. Und plötzlich merken wir, oh, Frieden ist gar keine Selbstverständlichkeit. Und die Frage ist, was macht das mit uns? Und ich hoffe, dass nicht nur solche äußeren Umstände, dass die uns dahin bringen, dass wir uns überlegen, ja, wie ist es mit meinem Bündnis mit dem allmächtigen Gott? Wie viel bedeutet mir das? Wie ernst nehme ich das? Oder sage ich, ja, das ist nicht schlecht und es läuft ja gut und so. Nach meiner Überzeugung müssen viele einzelne Christen, die sich an das Gute gewöhnt haben und wo das Leben so dahin plätschert, einzelne Christen, Gemeinden, Kirchen, müssten innehalten und sich fragen, was bedeutet mir mein Bund mit dem lebendigen Gott? Wie wichtig ist mir das? Und eine der wichtigsten Bundesbestimmungen, das ist das erste Gebot der 10 Gebote, was bis heute gilt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, geschweige denn über mir. Wenn du Gott kränken willst, wenn du ihn beleidigen willst, wenn du ihn zornig machen willst, dann ist das der beste Weg. Andere Götter neben ihm oder über ihm. Das waren damals verschiedene Gottheiten der Kananäer, Baal und wie sie alle hießen. Bei uns, wir knien nicht vor irgendwelchen Altären nieder, aber die Gefahr, andere Götter neben Gott zu haben, ist immer noch da. Ist es dein Besitz? Ist es das Ansehen, das du hast und das du bewahrst? Ist es irgendwie Macht, Einfluss? Ist es deine Bequemlichkeit? Was ist dein Gott? Ich weiß es nicht. Welchen Gott stellst du neben Gott, den Allmächtigen, den Lebendigen? Im 1. Gebot heißt es, ich bin der Herr, dein Gott. Ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Wir durchleben gerade stürmische Zeiten. Und etwas Gutes, was darin passieren kann, neben allem Schmerzhaften, ist, dass wir uns ganz neu und viel intensiver und entschiedener diesem Gott wieder zuwenden. Dass wir sagen, Gott, vergib mir, ich habe es eine Zeit lang etwas locker genommen. Es lief ja gut und entschuldige, bitte vergib mir und lass mich wieder in deine Nähe zu, in deine enge Gemeinschaft. Ich will heraus aus dem gewohnten Trott, heraus aus der Oberflächlichkeit. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es gut läuft, aber Gott, ich möchte dich neu respektieren als den Schöpfer Himmels und der Erde, den Herrn der Geschichte und auch von meinem kleinen Leben. ich klinke mich neu ein in dieses Bündnis, in diesen Bund mit dir. Du sollst mein Gott sein. Ich will dein Jünger, deine Jüngerin sein. Für Zeit und Ewigkeit. Und wenn wir das tun, dann können wir ähnlich wie das Volk Israel die Verheißungen Gottes ernst nehmen. Ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. Jesus sagt, du sollst mein Jünger, meine Jüngerin sein. Ich will dich führen. Ich will, dass du bei mir bist, dass du bei mir bleibst, in enger Gemeinschaft. Und du darfst und du sollst die Fürsorge Gottes erleben können, auch in ganz konkreten Alltagssituationen. Du sollst meine Fürsorge, meine Hilfe, meine Nähe erfahren. Und das beinhaltet auch, dass hier und da ungewöhnliche Dinge passieren, die wir normalerweise als Wunder bezeichnen. Die kann man schwer erzwingen oder programmieren. Die tut Gott wann und wo es ihm gefällt. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder überlegen kann, wie ist meine Beziehung zu diesem Jesus? Wo du auch auf ihn hören kannst und wo er dir sagen kann, wie eng und wie intensiv und wie innig eure Beziehung ist. Und vielleicht legt Gott dir in diesem Moment auch etwas aufs Herz, wo er dir zeigt, ich möchte, dass du das und das änderst, dass du umkehrst, dass du dein Leben an dieser Stelle änderst. Ich will dein Gott sein, du sollst mein Jünger, meine Jüngerin sein. Ich will für dich da sein, aber bitte halte dich an meine Gebote. Sind wir einen Moment still. Allmächtiger, ewiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du hast dich uns offenbart in deinem Wort, in der Bibel. Vater im Himmel, du hast uns in Jesus, deinem Sohn, gezeigt, wer du bist. Du bist uns nahe gekommen und du suchst den Kontakt zu uns und die Verbindung und das Bündnis. Und ich bitte dich um Vergebung, dass wir das so oft auf die leichte Schulter genommen haben. Du weißt, wer wir sind, aber wir wissen es nicht immer, wer wir sind. Du siehst die Gespaltenheit unseres Herzens, dass wir mit einer Hälfte bei dir sein wollen, aber dass wir auch einen eigenen Willen haben und eigene Wege gehen. Und trotzdem suchst du die Verbindung mit uns. Du weißt, wer wir sind. Bitte vergib uns, wo wir dich beleidigt haben. Weil wir, Herr Jesus, die Nachfolger auf die leichte Schulter genommen haben, weil wir andere Götter zugelassen haben, dich beleidigt haben und dich gekränkt haben. Und bitte dich um Vergebung und um Gnade für einen Neuanfang. Danke für das Geschenk deines Heiligen Geistes und ich bitte dich, dass er uns neu zeigt, welche Wege wir gehen sollen und wo wir unser Leben konkret ändern sollen. Alleine schaffen wir es nicht. Leite uns, stärke uns dazu und hilf, dass wir uns auch gegenseitig dabei unterstützen. Und gib uns die Gnade, dass wir glaubhafte Botschafter sein können für dein Evangelium. Dass Menschen uns abspüren, hier ist ein Angebot des ewigen Gottes, mit jedem Menschen in Verbindung zu treten. Und ich bitte dich, dass das leuchten darf, hier im Schwarzburgerland, im Laufedal, Ich bitte dich, dass das aufleuchtet bei dem Adonia-Konzert, was kommt beim Frauenfrühstück. Ich bitte dich, dass das aufleuchtet in unserem kleinen täglichen Leben. Bitte dich, dass du uns segnest durch deine Gemeinschaft und dass das ausstrahlt in diese Welt. Dass wir ein Segen für andere sein können. Zu deiner Ehre, oh Gott. Amen.